An vielen Straßenecken in den größeren Städten sind sie zu finden, die Kleidercontainer diverser Hilfsorganisationen. Wer dort seine alte Kleidung hineinschmeißt, hat oft ein gutes Gefühl. Schließlich bekommen die Kleider ein zweites Leben bei Menschen, die nicht über viel Geld verfügen. Doch ist das wirklich so? Wohin geht die Kleidung, wenn sie in einen dieser großen Metallkästen verschwindet und wo taucht sie am Ende wieder auf? Der Dachverband Verwertung begleitet das zweite Leben der Kleidung und ich möchte mit dem Geschäftsführer von Verwertung, Andreas Voget, über diese Verwertungskette sprechen. Guten Tag, Herr Voget.
Guten Tag.
Herr Voget, was passiert mit meiner Kleidung, nachdem ich sie in einen dieser Sammelcontainer geschmissen habe?
Sie wird, wie Sie schon gesagt haben, einem zweiten Leben zugeführt. Das heißt, die Kleidung wird sortiert und dann das, was noch als Kleidung tatsächlich verwendet werden kann, als Secondhand-Kleidung weiter genutzt. Allerdings muss man zwei Kreisläufe unterscheiden. Es gibt zum einen den Kreislauf, wo Kleidung hier direkt bei uns wieder genutzt wird. Das passiert in der Regel über Kleiderkammern, Sozialkaufhäuser, Einrichtungen vom Diakonischen Werk und der Caritas, die Kleidung direkt sammeln. Das, was in Container geworfen wird, geht in der Regel an gewerbliche Textilverwertungsfirmen, die es dann sortieren und weiterverwerten.
Auf vielen der Container prangert dennoch die Logos von großen karikativen bzw. kirchlichen Einrichtungen. Haben diese selbst Sortier- und Verwertungsanlagen, die hier genutzt werden?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt eine Reihe karitativer Einrichtungen, die kleinere Mengen für den Eigenbedarf sortieren, zum Beispiel für die eigenen Secondhand-Läden. Aber die größeren Sortierungen, die es gibt, sind in der Regel gewerbliche Firmen. Ein Problem bei Containersammlungen ist leider, dass man nicht genau unterscheiden kann und erkennen kann, wer hier tatsächlich sammelt. Also ob die Organisation, deren Logo auf dem Container zu sehen ist, hier tatsächlich der Sammler ist oder ob es sich hier um ein gemietetes Logo handelt. Das heißt, wir haben es mit dem Problem des Logoverkaufs zu tun bei Kleidersammlungen sehr häufig. Das ist juristisch legal, dass also gemeinnützige Organisationen ihren Namen an gewerbliche Firmen verkaufen, aber wir halten es für problematisch und haben es deshalb als auch beim Dachverband Verwertung ausgeschlossen, dass einer unserer Mitgliedsorganisationen zum Beispiel sein Logo verkauft.
So ein Logoverkauf, der ist rechtlich legal, sagen Sie. Aber wie ist es sozusagen mit der emotionalen Bindung? Spenderinnen und Spender, die ihre Kleidung einem guten Zweck zuführen wollen, die glauben ja daran, dass es sozusagen einer Hilfsorganisation zugeführt wird. Wenn diese Hilfsorganisation jetzt aber ihr Logo verkauft, wie verändert das sozusagen den Markt?
Die Kleidung geht dann in einen gewerblichen Kreislauf und die gemeinnützige Organisation bekommt einen Teil des Erlöses aus der Verwertung der Kleidung. Das heißt, die Kleidung, die in den Container geworfen wird, wird indirekt zu einer finanziellen Unterstützung. Aber ich teile Ihr Unbehagen. Es ist so, dass die Menschen in der Regel denken, das Logo der Organisation, das ich hier auf dem Container sehe, dorthin geht die Kleidung auch. Das ist leider in vielen Fällen nicht der Fall. Wir raten deshalb, in jedem Fall sich die Container genau anzusehen, auch anzurufen und nachzufragen bei den Organisationen, die dort angegeben sind, ob sie tatsächlich selber sammeln oder ob sie ihren Namen oder ihr Logo vermietet haben und auch Auskunft zu verlangen, was mit der Kleidung passiert. Allerdings muss man auch sagen, die Menge der in Deutschland abgegebenen Kleidung jedes Jahr ist um ein Vielfaches höher als das, was hier von Sozialkaufhäusern und Kleiderkammern benötigt wird. Deswegen gibt es ja die gewerbliche Verwertung, weil die Menge so groß ist. Wir schätzen sie auf ungefähr 750.000 Tonnen jedes Jahr. Das ist, wenn man das in LKWs umlädt, die Kleidersäcke, dann ist das eine LKW-Schlange vollgefüllt mit Kleidersäcken von Kiel bis München.
eine große Menge und genau dafür gibt es eben so große oder gibt es eben diese vielen Sammelcontainer in Deutschland. Wer darf eigentlich an einer Stelle seiner Wahl sozusagen einen Container aufstellen und wie wird das von behördlicher Seite aus registriert beziehungsweise wie wird das überwacht, dass hier nicht vielleicht auch schwarze Schafe darunter sind?
Grundsätzlich braucht man für einen Container, der auf öffentlichem Gelände steht, also auf einem Bürgersteig oder einem städtischen Grundstück zum Beispiel, braucht man die Genehmigung des Grundstücksbesitzers, also der Stadt. Wir erleben allerdings im Moment, dass in ganz vielen Kommunen Container ohne Genehmigung aufgestellt werden. Fast täglich hören wir aus Kommunen, wo das der Fall ist, wo sich Leute beschweren und sagen, wir wissen gar nicht, wer das ist, es ist gar keine Telefonnummer angegeben und dann oft ratlos sind, was sie eigentlich machen können. Es wäre zu begrüßen, wenn die Kommunen sehr rigide gegen solche ungenehmigten Container vorgehen, das heißt die einziehen, abräumen und ich denke, da können auch Bürgerinnen und Bürger mithelfen, indem sie ihre Kommune aufmerksam machen, wo steht ein solcher Container. Ist der eigentlich genehmigt und dann auch die Stadt durchaus ermutigen, solche Container abzuziehen, um solchem Wildwuchs Einhalt zu gebieten.
Sie haben davon gesprochen, dass in Deutschland jährlich 750.000 Tonnen Textilien in der Altkleidersammlung landen. Gibt es Zahlen darüber, wie viel Prozent davon im Secondhand-Handel landet, wie viel ins Ausland exportiert wurden? Kann man so etwas nachvollziehen?
Ja, die abgegebene Kleidung ist in der Regel ein Gemisch von unterschiedlichen Qualitäten und nur ein Teil davon ist für Secondhand-Kleidung noch geeignet. Man schätzt ungefähr im Schnitt 45% sind noch für den Secondhand-Gebrauch geeignet. Ungefähr 45% sind so minderwertig, dass sie nur noch für die Putzlappenherstellung oder für die Rohstoffverwertung geeignet sind und ca. 10% sind im Schnitt Restmüll, also Artikel, die für nichts mehr zu verwenden sind und dann in den Restmüll wandern.
Und wie viel Prozent gehen sozusagen ins Ausland, weil der Export von Altkleidern ja einen großen Industriezweig eigentlich darstellt?
Man kann davon ausgehen, dass der überwiegende Teil dieser Kleidung in den Export geht in den weltweiten Handel, weil es hier in Deutschland nur einen sehr begrenzten Secondhand-Markt gibt. Der hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber nur ein Bruchteil davon kann von den Läden hier auch aufgenommen werden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass dem Überfluss und dem Überschuss hier bei uns tatsächlich eine weltweit steigende Nachfrage nach Secondhand-Kleidung gegenübersteht. Wir beobachten das auch durch viele Anfragen, die wir hier erhalten, dass in vielen Regionen, insbesondere ärmeren Regionen der Welt, die Nachfrage nach Secondhand-Kleidung steigt, weil eben immer mehr Menschen nicht das Geld haben, um sich neue Textilien leisten zu können. Das ist der Hintergrund dieses Booms. Weil Secondhand-Kleidung weltweit gesucht ist, wird eben auch versucht, mit allen Tricks hier am Anfang der Kette an Kleidung zu kommen, eben zum Beispiel durch Aufstellen von ungenehmigten Containern. Also Secondhand-Kleidung ist ein gesuchtes Produkt weltweit. Und dahinter steht eine Armutsproblematik.
Immer wieder wird ja auch kritisiert, dass der Export von Altkleidung in andere Länder die dort ansässige Textilindustrie zerstören würde. Beobachten Sie auch diese Entwicklung?
Die These von der Zerstörung der Textilindustrie ist ungefähr vor 15 Jahren aufgekommen, ist heute auch durch viele Untersuchungen, auch aus afrikanischen Ländern selbst, wird sie sehr deutlich in Frage gestellt. Die dahinterstehende Annahme, dass es ohne die Secondhand-Kleidung funktionierende Textilindustrien in vielen afrikanischen Ländern gäbe, die stimmt eben nicht, weil im Rahmen der Globalisierung und weltweiter Märkte insbesondere asiatische Textilproduzenten die Nase vorn haben, das heißt auch afrikanische Textilproduzenten stünden unter Wettbewerbsdruck, dem sie in der Regel nicht gewachsen sind, insbesondere von asiatischen Produzenten. Das heißt, die Vorstellung, und Behauptung auch, die Secondhand-Kleidung hätte jetzt flächendeckend die Textilindustrie in Afrika zerstört und damit funktionierende Kreisläufe dort zerstört, können wir nach dem, was wir auch von vielen Partnern und Interviews in Afrika selber wissen, nicht bestätigen.
Sie als Dachverband Verwertung setzen Standards, die es bei der Altkleidersammlung einzuhalten gilt. Was sind diese Standards und worauf kann ich als normaler Verbraucher oder Verbraucherin achten?
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Verwertung angeschlossenen Organisationen eben nicht ihren Namen verkaufen, sondern eben tatsächlich selbst Sammler sind. Das heißt, Sammlung und Abwicklung organisieren, sich darum kümmern und damit auch mit ihrem Namen für das haften, was dort passiert. Das Zweite ist, dass wir Wert legen auf eine ehrliche und umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, dass die tatsächliche Verwertung der Kleidung auch darüber offen informiert wird, dass es nicht verschleiert wird, was damit passiert. Wir erleben ja auch viele verschleiernde Sammelaufrufe, wo es so Formulierungen draufstehen wie die Kleidung wird sortiert und weiterverwertet oder ähnliches. Man erfährt aber nichts darüber, wer macht das eigentlich. Also ehrliche Information ist für uns ein wichtiges Prinzip. Kein Namensverkauf. Das Dritte, wir sind ein Verbund von gemeinnützigen Organisationen. Das heißt, man kann sicher sein, auch wenn die Kleidung jetzt an gewerbliche Firmen verkauft wird, dass der Erlös einer gemeinnützigen Einrichtung und einer sozialen Arbeit zugutekommt. Und der vierte Punkt ist, dass wir die Abwicklung, das heißt das Verbringen der gesammelten Kleidung in Textilsortierbetriebe, dass wir den Weg der Kleidung überprüfen und auch gucken, ob die Kleidung dort auch nach Standards, Arbeits- und Sozialstandards sortiert wird, ob die dort auch eingehalten werden. Das heißt, wir überprüfen auch den Weg der Kleidung in die Sortierung und kontrollieren das auch.
Nun gibt es aber wie in jeder Branche auch schwarze Schafe bei der Altkleiderverwertung. Wie erkenne ich die und was soll ich tun, wenn ich glaube, so jemanden erkannt zu haben?
Also Vorsicht ist insbesondere angebracht, wenn ein Wäschekorb vor der Tür steht. Das wird in vielen Städten gemacht. Das sind in der Regel gewerbliche Firmen, die sich oft einen Vereinsnamen gemietet haben. Und dann eben mit Formulierungen wie helfen Sie, damit wir helfen können oder ähnliches auf die Tränendrüse drücken. Also Vorsicht bei Wäschekorbsammlungen, wenn eine gemeinnützige Sammlung dabei vorgetäuscht wird. Ein zweiter Punkt, wenn sehr emotional geworben wird mit Formulierungen wie helfen Sie, damit wir helfen können oder ähnliches oder Symbole abgebildet werden, zum Beispiel auch ein schlecht gekleidetes Kind oder ähnliches. Also wenn sehr emotional geworben wird, ist das auch immer ein Hinweis, dass man sehr vorsichtig sein sollte. Und ganz wichtig auch, wenn auf einem Sammelaufruf oder einem Container keine Adresse, sondern nur eine Handynummer angegeben ist, unter der oft dann auch niemand zu erreichen ist, dann ist wirklich Vorsicht geboten und gegebenenfalls auch bei der Kommune dann anrufen, die darauf aufmerksam machen und sagen, hier ist ein vermutlich dubioser Sammler unterwegs, bitte unternehmen etwas.
Weitere Informationen findet man auch auf ihrer Webseite www.verwertung.de und ich sprach mit Andreas Voget, dem Geschäftsführer von Verwertung, über die Hintergründe des Altkleiderkreislaufes. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Voget.
Gerne.